Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag Judika. Ich grüße euch hier in der Kirche und ich grüße auch alle, die später zu Hause unseren Gottesdienst mitfeiern werden. Und da die mich nicht sehen, sage ich, ich bin Klaus Dreyer. Und ja, es ist heute wieder so ein Stück nach Hause kommen. 20 Jahre waren wir hier als Pastorinnen und Pastoren in Steenfelde. Und ja, das ist nun besonders schön, wieder hier zu sein. Miriam hat geschrieben, heute wieder ohne Hut und mit Talar. Also mal wieder anders. Ja, heute in der Predigt geht es um die Begriffe verlieren und behalten. Und als ich hier in der Kirche war, habe ich festgestellt, was das eben auch im Persönlichen zu bedeuten hat, dass ich hier wieder in Steenfelde bin, heute mal wieder verlieren und behalten. Wenn man etwas verändert, so wie ich damals gegangen bin 2009, dann verliert man auch was, aber man behält auch was. Und das, was ich behalten habe, das habe ich heute Morgen schon sehr intensiv erfahren. Also ich kann jeden eigentlich von euch umarmen, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben und weil ein großes Vertrauen da ist, gewachsen ist in 20 Jahren. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für Beziehungen. Und dafür bin ich sehr dankbar und will das auch gerne an dieser Stelle einmal so sagen. Wir werden nachher in den Abkündigungen hören, dass Harm Schmidt gestorben ist an seinem 91. Geburtstag. Und auch da ist mir nochmal so deutlich geworden, als ich das gelesen habe und ich das heute abkündige, wie intensiv diese Beziehung zu vielen Menschen gewesen ist, wie sehr ich auch Teil dieser Gemeindefamilie gewesen bin, wie viel ich über euch weiß. Einiges habe ich natürlich auch vergessen, aber so, ja, dass da viel Vertrauen gewesen ist und wie viele schöne Erfahrungen ich gemacht habe hier, manchmal auch schwere. Aber wenn ich darüber rede und jetzt anfange, das alles minutiös zu erzählen, dann sitzen wir Möhren hier auch noch. Also das lasse ich dann lieber. Vielen Dank für die Vorbereitung der Kirche. Danke dir, Elisabeth, für dein Orgelspiel und Franziska für deinen Lektorendienst. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lob Gott getrost mit Singen. Das Lied wollen wir nun miteinander singen. 243, 1 bis 3 und 6. Danach, sage ich noch im Kurzen, muss ich das gleich nicht sagen, wollen wir miteinander Psalm 63 beten im Wechsel unter der Nummer 729. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Leben preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer und unter den Schatten meiner Flügel freue ich mich.
Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Du, unser Gott, das Leiden deines Sohnes führt uns vor Augen, wozu Menschen fähig sind, wenn sie hassen, wenn sie Angst haben, zu kurz zu kommen. Wie in einem Spiegel erkennen wir dabei auch eigene Abgründe, Feigheit, wenn wir gefordert sind, mutig zu reden und zu handeln, Abgestumpftheit gegen fremdes Elend und manchmal auch bewusste Gemeinheit und Schadenfreude. Wir wissen, dass wir nicht so sind, wie wir gerne wären oder wie wir vorgeben zu sein. Vor dir, Gott, ist unser Innerstes nicht verborgen. Dazu gehört auch unsere Angst vor Krankheiten, Einsamkeit, Trostlosigkeit. Aber das Kreuz deines Sohnes erinnert uns auch daran, deine Liebe ist stärker als das Böse in uns und das Leiden in unserer Welt. Deine Liebe behält das letzte Wort und schafft neue Anfänge. Erneuere auch uns, Gott, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und liebst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium bei Markus im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, in einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen.
Wir haben Gottes Wort gehört, lasst uns darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wir singen Auf und macht die Herzen weit, Nummer 454. Die Liebe Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, verlieren und behalten, darum soll es heute gehen. Wir leben in einer Zeit, in der wir den Eindruck haben, dass wir viel verlieren von dem, was wir so gewohnt waren, was selbstverständlich für uns war, viel schon verloren haben. Und ich glaube, das ist auch so. Denn es wird immer mehr klar, dass es weniger Dinge sind, die wir brauchen, als vielmehr Menschen, Begegnungen, Umarmungen, Nähe, Zärtlichkeit, Gespräche, Frieden und Hoffnung. Und das Materielle, das hilft da gar nicht. Menschen versuchen immer wieder, ihr Leben mit und durch schöne und wertvolle Sachen reich zu machen, und davon kann sich keiner freisprechen. Und sie verpassen dabei die Liebe, wir verpassen dabei die Liebe, unsere eigene und die anderer, und nehmen Schaden an unserer Seele, so wie Jesus sagt. Verlieren und behalten, das sind die zwei Stichworte, und wer möchte das nicht lieber behalten als verlieren? Darum geht es letztlich auch, wenn Jesus offen heraus sagt, was die Zukunft bringen wird. Sie bedeutet für ihn Leiden und Tod. Er wird sein Leben verlieren, aber auch nach 3 Tagen auferstehen. Dieser Weg ist nötig, damit die Menschen lernen, ihm zu vertrauen. Denn nur wer bedingungslos liebt, ist auch glaubwürdig. Die größte Liebe zeigt aber der, der sein Leben gibt für den Geliebten. So tief bis hinein in den Tod geht die Liebe Gottes. Darum ist er für uns glaubwürdig. Darum können wir ihm vertrauen und uns blind fallen lassen, wie Kinder sich fallen lassen können, mit geschlossenen Augen rückwärts in die Arme des Vaters oder der Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Es gibt auch unter Erwachsenen in vertrauten Gruppen, dass die das einfach mal ausprobieren, sich hinzustellen, die Augen schließen und sich rückwärts fallen zu lassen. Das ist ganz schwierig, aber das zeigt letztlich Vertrauen. Und wenn man aufgefangen wird, dann ist das etwas, was man so schnell nicht wieder vergisst. Jesu Tod ist ein Muss. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Jesu Tod ist ein Muss. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das sagt Johannes in seinem Evangelium. Oder wie es der Wochenspruch sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesu Tod ein Muss. Petrus ist allerdings von dieser Perspektive wenig begeistert. Es muss doch möglich sein, diese Erfolgsgeschichte, Jesus von Nazareth, anders zu Ende zu bringen. Das denkt er sich so. Er würde gerne teilhaben, auch an diesem Erfolg. Klar, hier möchte er sagen, hier seht, Jesus der König und ich bin sein Freund. Das würde er gerne einmal sagen können und er meint das nicht aus egoistischen Gründen. Er weiß, wenn Jesus regiert, dann regiert die Menschlichkeit, dann kann Friede werden, Gerechtigkeit wachsen und Leid in Glück verwandelt werden. Dann können wir aufatmen. Das erlebt er ja jeden Tag mit ihm. Doch Jesus, erzählt die Bibel, der wird sauer. Nichts begriffen wieder einmal, dieser Petrus. Immer wieder das Gleiche. Er ist der klassische Mensch. Er denkt wie ein Mensch, er fühlt so intensiv wie ein Mensch und manchmal springt er ins Wasser, weil er sich total hingibt und spürt, wie gut das tut, übers Wasser zu gehen. Und dann geht er wieder sang- und klanglos unter in seiner Angst, in seinen Plänen, seinen Berechnungen, seinem Versuch, mit Gewalt das hinzubekommen, was einfach nicht geht. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Aber kaum hat er sich wieder eine Beule geholt, ist er wie ein Kind, das getröstet werden muss, begreift die Unsinnigkeit seiner Tat und will wieder klar von vorne anfangen, diesmal ganz anders. Aber er hat gleichzeitig Angst. Er wird Jesus sogar verraten. Und Jesus liebt ihn dafür, für seine absolute Menschlichkeit, auch wenn er ihn anmacht. Und schließlich baut er seine Kirche, ja sogar auf diesen Mann. Ja, er fegt ihn auch mal ordentlich zusammen, aber dann beruhigt er sich wieder und versucht zu erklären, warum Menschen ihr Heil in seiner Nachfolge finden werden. Nachfolge heißt, begründetes Vertrauen haben. Zuerst aber diese wahnwitzige Vorstellung loslassen, wir könnten unser Leben alleine meistern. Wir können schaffen, was uns glücklich macht. Wir können verdienen, was wir brauchen. Geht nicht, sagt Jesus. Wer sein Leben erhalten will, wer alles Nötige tun will, um es selbst in der Hand zu haben, wer autonom sein will, unabhängig und das Glück zu zwingen versucht, der verkrampft darin nur. Der macht sich schließlich selber auch lächerlich. Der kann nämlich nur verlieren. Warum? Weil er es aus Angst tut. Wer sein Leben erhalten will, hat Angst, es zu verlieren. Und Angst lähmt, macht krank. Angst lässt uns fliehen, obwohl wir meinen, unseren Weg freiwillig gewählt zu haben. Aber er führt in die Irre. Angst ist kein brauchbarer Ratgeber. Lebensangst führt in den Tod und nicht ins Leben. Zuerst geht es vielleicht ganz gut, aber auf jeder Flucht gehen einmal die Vorräte, die Lebensmittel aus. Jona ist so ein eindrückliches Beispiel für alle, die ohne Gott versuchen wollen, auf eigene Faust ihren Weg zu machen. Vielleicht war es auch seine Angst vor Gott. Wer weiß, was andere ihm von Gott erzählt haben, welches Gottesbild er hatte. Angst haben vor Gott, ich kenne das. Meine Oma hat immer gesagt, oh Jung, pass up, uns Gott im Himmel, der süchtert all. Und irgendwie habe ich dieses Bild auch verinnerlicht, da ist ein großes Buch, da schreibt Gott immer drin, was ich alles so ausgefressen habe. Und diesen Gedanken fand ich gar nicht schön. Und ich glaube, weil meine Oma so sehr von diesem Gott gesprochen hat, der Angst macht, musste ich Theologie studieren, um ihr zu beweisen, dass ich glaube, dass es anders ist. Aber Menschen haben Angst vor Gott. Das ist so, weil ihnen damit die absolute Wahrheit begegnet, nämlich auch die Wahrheit über ihr eigenes Leben. Er vertraut jedenfalls nur sich selbst, Jona, und sein Leben wird so zur Flucht. Das Traumschiff, wir kennen die Geschichte, gerät ins Wanken. Und dann beginnt man Ballast abzuwerfen, dann wird verkauft, was man einmal angeschafft hat, um damit das Leben zu bezahlen. Im Angesicht des Todes wird einem plötzlich das alles zu viel, wenn man merkt, davon kann ich ja gar nicht leben. Im Gegenteil, es zieht mich nur mehr und mehr herunter. Es hält mich fest, was ich habe. Schließlich bleibt kein Ausweg, kein Halten mehr, kein Schiff, das mich trägt, und ich stürze in die Fluten. Doch dann, wir kennen die Geschichte, geschieht das Erstaunliche, als er nichts anderes mehr kann als versinken, als kein Land mehr in Sicht ist, als die Tiefe ihn hinunterzieht, als die Angst ihn einschnürt und der Sturm über ihn hinwegfegt, als die Wellen über ihn zusammenschlagen. Da erst lernt und begreift er. Da denkt er nicht mehr an Flucht, sondern da stellt er sich der Tiefe, da schaut er dem Tod ins Angesicht. Und wer dem Tod ins Angesicht schaut, der entdeckt darin ein anderes, nämlich das Angesicht Gottes. Wer sein Leben verliert, der wird's gewinnen. Und der Fisch zeigt Jona, dass Vertrauen eine Verheißung hat, dass Loslassen Leben bedeutet. Aus dem Würgegriff der Angst rettet ihn, dass er sein Leben aus der Hand gibt und in die Hand Gottes legt, so wie Petrus nach der Hand Jesu greift, als er zu versinken droht. Um aber wieder mit beiden Beinen auf der Erde stehen zu können, braucht die Hoffnung und die Einsicht Zeit, damit sie nicht zu einem Hoffnungsschimmer verkommt, der schnell wieder der Dunkelheit weicht. Hoffnung braucht Zeit. 3 Tage und 3 Nächte. Und dann sieht Jona die Sonne wieder. Nachfolge bedeutet nicht, leidensfrei zu sein. Aber sie bedeutet immer wieder Auferstehung. Ja, Aufstehen. Diese Zeit zwischen Angst und Vertrauen, diese Zeit zwischen Flucht und Ankunft hat Jona in dieser Beziehung verändert. Und das ist es, was Jesus Menschen wie Jona und Petrus sagen will, Menschen, die in vielfältiger Weise auf der Flucht sind. Er möchte Mut machen, von diesem Fluchtweg umzukehren und den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Er weiß, dass Angst und Tränen für uns bedeuten. Ganz klar. Er weiß, dass das mit Abschieden zu tun haben wird, wenn wir uns auf diesen Weg einlassen. Abschiede von Wahrheiten, die wir in unserem Inneren schon längst als Lügen, als Lebenslügen identifiziert haben. Eigentlich kennen wir uns ja ziemlich gut und wir wissen, wie wir ticken und was wir sind. Und es gehört was dazu, auch zu dem zu stehen. Er öffnet seine Arme, um uns den Sprung zu erleichtern. Er möchte uns ganz umgeben, wenn wir beginnen, in der Angst Vertrauen zu lernen. Er wird die 3 Tage, die es dauert, mit uns aushalten. Und dann werden wir festen Boden unter die Füße bekommen. Auferstehung mitten im Leben. Der Tod ist nicht mehr sicher. Lebensangst führt in den Tod. Vertrauen bedeutet Leben. In meinem Leben, liebe Gemeinde, spielt das Märchen vom Sterntaler eine große Rolle. Ihr könnt euch vorstellen, das hat meine Oma mir erzählt. Das Kind gibt alles, was es hat und bekommt dadurch alles, was es braucht. So hat meine Oma mich gewünscht. Es verlässt sich ganz und gar auf Gott und erfährt, dass das Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Ich glaube, auch darin liegt das Geheimnis dieses Satzes: Wer sein Leben verliert um meinetwillen, das heißt, weil er mir glaubt, der wird es gewinnen. Glauben und Vertrauen sind das gleiche Wort im ursprünglichen Bibeltext. Mich hat das Sterntaler Märchen lange, kein Wunder, belastet, weil ich nicht verstand, worum es geht. Ich meinte, dass ich nun auch so handeln müsste, alles weggeben, was ich habe. Und das war so in den 60er Jahren, so viel hatte ich damals gar nicht als Kind. Und weil ich das nicht konnte, meldete sich auch immer wieder ein schlechtes Gewissen. Eigentlich musst du ja so wesen, als diese Lütje Wichter, aber nee, geht ja nicht. Überhaupt sind Christen die absoluten Spitzenreiter, was das schlechte Gewissen angeht. Dabei geht es hier gar nicht um Ethik oder Moral, nicht um Gaben und Spenden, sondern um Vertrauen. Angst vor Gott haben, das ist unnötig. Und ja, wir werden solche Angst nicht los durch Gutes tun. Martin Luther hat das auch probiert und gescheitert. Aber zu vertrauen darauf, dass wir vor Gott keine Angst haben müssen, das macht frei. Jesus zwingt uns nicht in die Nachfolge und er lässt uns alle Zeit, die wir brauchen. Auch Jona hatte ja schon einen langen Weg hinter sich. Aber in der Gegenwart Gottes werden Menschen so frei, dass sie die Wahrheit über ihr Leben erkennen und auch wahrhaben wollen. Und dann kann es uns gehen wie dem Mädchen im Sterntaler Märchen. Es gibt alles, was es hat und bekommt dadurch alles, was es braucht. Loslassen, hergeben, sich verlassen, darauf zielt die Verheißung Jesu. Schwer genug ist das natürlich für uns, ist immer leicht gesagt, aber im Vollzug. Denn wir wollen lieber festhalten, was wir haben. Wie zum Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht an die Prinzessin im Froschkönig-Märchen. Sie spielt mit einer goldenen Kugel. Die ist ein Symbol für das Glück ihrer Jugend, ihrer Kindheit, ihrer Unbeschwertheit. Doch wie bei uns ist es auch der Prinzessin nicht möglich, dieses Glück festzuhalten. Auch ihr Leben ist der Entwicklung und der Veränderung unterworfen. Und so gibt sie sich einmal auch gar keine große Mühe, die Kugel zu halten. Sie wirft sie hoch und sie verschwindet im Brunnen. Im gleichen Moment bedauert sie es, doch obwohl sie noch einmal die Kugel zurückerhält, ist die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Unser Leben ist Veränderung, ist Loslassen und wieder Neues halten und wieder loslassen und nicht stehen bleiben, sondern weitergehen und verstehen lernen, das Leben, den Sinn, indem wir lernen anzunehmen, was uns begegnet, zu ändern, was wir als falsch erkannt haben und zu fördern, was uns richtig und wichtig erscheint. Und es ist nicht schlimm, dass sich das immer mal verändert. Ich erschrecke manchmal über Dinge, die ich vor 30 Jahren gesagt habe. Da war ich auch schon hier. Und wenn ich dann manchmal so lese, was habe ich da eigentlich gepredigt, denke ich, das würdest du heute ganz anders sagen. Das ist nicht schlimm. Das ist ja nicht so, dass ich einer bin, der so allgemeingültige Wahrheiten verkündet, die dann für die Ewigkeit auch so stimmen. Es stimmt für mich heute. Und es ist so die Frage, was stimmt für euch? Und eigentlich wäre so ein Gottesdienst gut, wo wir danach ins Gespräch kommen über das, was wir selber, was uns persönlich an diesem Thema wichtig ist. Leben, aber das, denke ich, ist etwas Ewiges. Leben ist Veränderung. Aber Veränderung bedeutet zuerst immer Loslassen des Alten. Wir können versuchen, die Welt zu gewinnen. Machen viele. Mit viel Energie, großer Kraft und viel Angst, das, was wir erreicht haben, zu behalten. Unsere Seele wird darunter leiden. Und wir merken auch, wenn wir in die Politik gucken, in die Geschehnisse unserer Zeit, in der Gegenwart, dass viele Menschen versuchen, etwas zu behalten, Macht zu behalten, Territorien zu behalten und dass darüber ein Kampf ausbricht. Nicht nur die Seele leidet darunter. Wir können uns dagegen wehren, wenn wir loslassen müssen und krampfhaft versuchen festzuhalten, was nicht zu halten ist. Unsere Seele wird darüber weinen. Wir können fliehen bis ans Ende der Welt, aber die Angst wird uns besiegen und unsere Seele fürchtet sich. Wir können anderen und uns selbst etwas vormachen und uns mit Händen und Füßen gegen jede Veränderung wehren. Wir werden sie nicht aufhalten können und unsere Seele wird dabei zerrissen. Wer sein Leben behalten, festhalten, auf Glück programmiert, fixieren möchte, der scheitert und seine Seele nimmt Schaden. Jona hat das schmerzhaft erfahren und dadurch gelernt, ebenso die Prinzessin. Wer gibt, der empfängt, so kurios wie das auch klingt. Das Mädchen gibt alles hin und bekommt, was es zum Leben braucht. Jesus hat recht. Wenn unser Leben gelingen soll, dann nur durch Vertrauen. Aber er kennt uns. Auch wir sind der klassische Mensch, so wie Petrus. Wir denken wie ein Mensch und wir fühlen so wie ein Mensch, so intensiv. Und manchmal springen wir auch sogar ins kalte Wasser, weil wir uns total hingeben. Und wir spüren, wie gut das tut, übers Wasser zu gehen. Ja, und dann gehen wir wieder sang- und klanglos unter in unserer Angst, mit unseren Plänen und Berechnungen, mit unserem Versuch, mit Gewalt das hinzubekommen, was eigentlich einfach nicht geht. Immer mit dem Kopf durch die Wand, aber kaum haben wir uns wieder eine Beule geholt, sind wir wie ein Kind, das getröstet werden muss. Begreifen wir die Unsinnigkeit unserer Handlungen und wollen natürlich gerne wieder von vorne anfangen. Jesus liebt auch uns dafür, für unsere absolute Menschlichkeit. Und schließlich baut er seine Kirche auch auf uns, hier in Steenfelde und überall, damit wir dieses weitersagen. Wenn dein Leben gelingen soll, dann im Vertrauen auf Gott. Amen. Wir singen das Lied Korn, das in die Erde, Nummer 98. Folgendes ist der Gemeinde bekannt gegeben. Am 14. März verstarb Harm Schmidt. An dem Tag wäre er, ich habe es schon gesagt, 91 Jahre alt geworden. Die Trauerfeier findet am Dienstag, 19. März um 13.30 Uhr hier in Steenfelde statt. Lasst uns beten. Du unser Gott, wenn ein Mensch stirbt, bist du da. Denn besonders dann, wenn wir schwere Zeiten erleben, sind wir auf dein Wort und deine Hilfe angewiesen. Darum wenden wir uns an dich mit unseren Gedanken, an das Leben und den Tod von Harm Schmidt. Paulus schreibt, dass deine Liebe niemals aufhört. Daran wollen wir festhalten und wollen glauben, dass der Tod einen neuen Anfang setzt, heil werden bedeutet. So bitten wir dich, öffne deinen Himmel für ihn und öffne unsere Herzen für die Hoffnung, dass niemand tiefer fallen kann als in deine Vaterhände. Lass sein Leben in deiner Nähe Zukunft finden und hilf den Trauernden zu glauben, das Harm bei dir geborgen ist. Amen. Herzlich danken möchte ich für Kollekten und Spenden im Klingelbeutel, also die Diakoniegaben. Des letzten Gottesdienstes betrugen 67 Euro. In der Kollekte, bestimmt für Konfirmandenarbeit, waren 47,90 Euro. Dafür vielen Dank. Die Kollekte heute am Ausgang ist bestimmt für die Förderung der Arbeit mit künftigen Religionslehrkräften. Kinder und Jugendliche fragen nach Glauben und Leben, nach Gott und nach Sinn. Im Religionsunterricht eröffnen Lehrkräfte einen Raum, um darüber ins Gespräch zu kommen. Für viele Schülerinnen und Schüler ist es der erste Kontakt zu Glaubensfragen. Umso wichtiger ist die Arbeit der Religionslehrkräfte. Mit eurer Kollekte unterstützt ihr die Ausbildung von zukünftigen Religionslehrerinnen und Lehrern. Gott segne alle, die hierfür etwas geben, und segne für alles, was gespendet wird, und alle, die diese Gaben empfangen. Noch ein paar Hinweise auf Termine der kommenden Zeit. Um 14 Uhr am Dienstag ist Frauenkreis. Die treffen sich wegen der Teetafel unten im Gemeindehaus. Ich habe schon gesagt oben, aber da war das falsche Gemeindehaus in meinem Kopf, also unten im Gemeindehaus. Um 19 Uhr am Dienstag trifft sich der Jugendkreis. 19.30 Uhr treffen sich in Anführungszeichen die alten Schachteln. Die ökumenische Fastenaktion wird auch in Westerwolleding durchgeführt. Am Dienstag um 19 Uhr findet ein Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Bernhard in Flachsmeer statt. Thema: mit den Anvertrauten. Am Mittwoch um 14.30 Uhr ist Spielenachmittag. Am kommenden Sonntag, dann geht es festlich zu hier, dann ist Konfirmation mit Pastorin Miriam Valerius und den Konfirmandinnen und Konfirmanden und auch mit dem ganzen Team, denke ich. Ein Wort zur KV-Wahl. Zunächst beglückwünsche ich alle, die gewählt worden sind und die sich haben aufstellen lassen. Vielen Dank dafür. Am vergangenen Sonntag wurden folgende Personen für den Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Steenfelde gewählt: Gerhard Wiechers, Anja Kanapel, Renate Lückinger, Theodor Specker, Ulrike Jansen und Hermann Brink. Zur Ersatzkirchenvorsteherin wurde Anke Swart gewählt. Heute endet die Beschwerdefrist zur Wahl der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. Der Kirchenvorstand, das ist der bestehende Kirchenvorstand mit den neu gewählten, wird sich am Montag über zu berufene Mitglieder verständigen, um Vorschläge an den KKV, also an den Kirchenkreisvorstand, weiterzugeben. Die Einführung des neuen Kirchenvorstandes und gleichzeitig auch, ein bisschen traurig, die Verabschiedung der ausscheidenden Gerda Tellkamp ist am 16. Juni 2024. Wir hören noch einmal den Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Ich lobe meinen Gott, Lied Nummer 585, wollen wir miteinander singen. bist der Gott unserer Stärke. Du bewahrst und segnest, du rettest und versöhnst, du lässt uns hoffen. Wir bitten dich, sende dein Licht und deine Wahrheit. Du siehst, wie Eltern um ihre Kinder weinen, wie Kinder verhungern, verschleppt und versklavt werden, wie Gewaltherrscher Drohnen aussenden, Drohungen ausstoßen und Bomben regnen lassen. Du siehst die Blutspur der Kriege, die Trauer der Verwundeten und den Zorn der Opfer. Du kannst retten und versöhnen. Wir bitten dich, sende dein Licht und deine Wahrheit. Du spürst die Schmerzen der Kranken, ihre Angst und die der Angehörigen, die Müdigkeit derer, die sich sorgen, die sich kümmern und pflegen, die sich selbst aufopfern. Du spürst, wie sich die Erschöpften fallen lassen und die Ratlosen aufgeben. Du kannst retten und versöhnen. Wir bitten dich, sende dein Licht und deine Wahrheit, Gott. Du leidest mit deiner Schöpfung, mit den Tieren, auf deren Kosten wir leben, mit den von Aussterben bedrohten Arten, mit den schmelzenden Gletschern. Du leidest und achtest auf das Seufzen der Schöpfung. Du kannst retten und versöhnen. Wir bitten dich, sende dein Licht und deine Wahrheit. Du hörst, wie deine Gemeinde dich sucht, deine weltweite Kirche nach dir fragt. Du hörst, wie wir für die Schwachen das Wort erheben, dem Bösen widerstehen, dem Hass widersprechen. Wir bitten dich, sende dein Licht und deine Wahrheit durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Gott, was wir für uns persönlich erbitten wollen, wofür wir dir danken, sagen wir dir in der Stille. Gott, erwecke in uns neu die Hoffnung, stärke unseren Glauben und erneuere unsere Liebe. Und höre uns, wenn wir gemeinsam zu dir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn und unter seinem Segen. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir singen das Lied 163.